auf Seite 10, der letzte Punkt. Lass uns mal die Überschrift gemeinsam lesen. Das ist der Punkt 15. Amen. Die Kraft des Gebets des Glaubens. Amen. Wunderbar. Und lass uns die Verse noch lesen. Jetzt lesen wir den letzten Teil von Jakobus 5, Abvers 13 bis 20. Wir können gerne wieder abwechselnd lesen. Sie Brüder können anfangen und Schwestern und so weiter bis Vers 20. Vers 13, Brüder, lass uns starten. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand unter Mutes, der singe Loblieder? Amen. Der rufe je. Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten.
Wenn er Sünden
begangen hat, wird es ihm vergeben werden. Amen.
Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht.
Und die letzten 2 Verse gemeinsam. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist,
und jemand umkehrt, so wisst er, dass der, welcher einen Sünder vom Irrtum seines Weges bekehrt, dessen Seele vom Tod errette und eine Menge von Sünden bedecken wird.
Amen. Amen. Herr, wir beten, dass wir in die Wirklichkeit von diesem Wort hineinkommen. Amen. Herr, rede du auch heute Morgen zu deiner Gemeinde.
Amen.
Wir nehmen dich als unser Brandopfer auch für diese Gemeinschaft, Herr.
Amen.
Segne alle Heiligen und unser Hören als auch unser Reden, Herr. Amen. Herr, wir wollen dein Wort reden durch Glauben. Wir glauben, darum reden wir. Amen. Schon wieder die letzte Versammlung der Vormittage und auch sind wir am Ende von Jakobus angekommen. Und mir scheint dieser letzte Abschnitt eine wunderbare Zusammenfassung bzw. Fortsetzung von alledem, was Jakobus bisher gesagt hat. Es mündet im Gebet. Und eigentlich wäre es besser, anstatt eine Versammlung über das Gebet zu reden, dass wir nächste halbe Stunde benutzen fürs Gebet. Dann brauchen wir nicht so viel darüber sagen, sondern tun, was Jakobus uns sagt. Amen. Leidet jemand unter euch, der murre und Klage. Der bete, das sagen wir aber nur, weil es hier steht. In der Situation wissen wir selbst, wie es um uns ist. Andere sagen, wenn uns Schweres widerfährt, dann, ich glaube, wir machen uns zuerst viele Sorgen, bevor wir beten. Darin sind wir alle sehr gut. Sorgen machen und darüber reden und sich beklagen und Geschwister suchen, mit denen man darüber reden kann. Machen wir alle. Aber Jakobus gibt eine ganz, ganz einfache Antwort. Ein Wort. Bete. Wollen wir das praktizieren von nun an? Amen. Ich auch. Ich möchte mich darin üben, zu beten, wenn uns Schweres widerfährt. Ist jemand guten Mutes, der singe Loblieder. Oder Psalmen, ist eigentlich heiß. Auch das ist so wunderbar. Wenn wir singen, dann singen wir nicht nur mit den Lippen, sondern von Herzen. Psalmen dem Herrn. Und die Psalmen sind alle Lieder. Und es ist eine gute Übung, wenn wir die Psalmen nicht nur lesen, sondern sie im Herzen bewegen und zum Herrn singen. Amen. Lobt den Herrn. Amen. Aber dann müssen wir auch füreinander beten. Ist jemand unter euch schwach oder krank? Der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, dass sie über ihm beten und ihn mit Öl salben in dem Namen des Herrn. Sehr oft in der Gemeinde werden wir mit dem Fall konfrontiert, dass Geschwister schwach sind. Und nicht nur schwach allgemein, sondern eigentlich sehr krank. Und Jakobus hat uns einige Prinzipien gezeigt, wie wir dieser Person helfen können. Ja, und hier natürlich in besonders schwerwiegenden Fällen, wo die Schwachheit wirklich schwer ist und die Krankheit auf unseren Heiligen und Geschwistern lastet. Und wir haben solche Fälle, ihr kennt einige. Und diese Person, die diese Schwachheit hat und diese Krankheit, hat ein Anliegen im Herzen, von dieser Krankheit loszuwerden, um des Leibes Christi willen, des Dienstes willen. Dann ist es gut, wenn diese Person die Repräsentanten der Gemeinde zu sich ruft und die Brüder bittet, nicht nur von Ferne oder allgemein zu beten, mal kurz in der Morgenwache an sie zu erinnern, sondern dass sie hinfahren, sie gerufen werden und mit dieser Person nicht nur beten, sondern Jakobus sagt sogar, sie mit Öl salben in dem Namen des Herrn. Nun, in der ganzen Bibel ist das Öl immer ein Bild auf den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist dafür da, die Gemeinschaft mit dem Leib Christi ganz wiederherzustellen. Und besonders wenn jemand aufgrund einer solchen schwerwiegenden Krankheit von dem Leib Christi etwas abseits gekommen ist, ist es so gut, wenn die Repräsentanten der Gemeinde, die Ältesten, die Brüder, diese Person nicht nur für sie beten, sondern sogar mit Öl salben. Das hat Jakobus gesagt. Und das haben auch die Apostel gemacht. Die 12, die hinausgeschickt worden sind vom Herrn. Sie haben auch nicht nur für die Kranken gebetet. Sie haben auch sie mit Öl gesalbt. Ja, das bedeutet nicht, dass man überall herumgehen muss und jeden versuchen dann Öl zu geben und machen irgendein Schauspiel daraus. Nein, das ist bestimmt nicht gemein. Aber in besonders schwerwiegenden Fällen, wo der Bruder oder die Schwester so ein Leiden trägt und sie, die Person, ruft die Brüder, dann sollen wir nicht scheuen, dieses Wort zu praktizieren. Und sogar ja, die Gemeinschaft mit dem Leib Christi wiederherzustellen. Aber wichtig ist hier der Zusatz, in dem Namen des Herrn. Das ist das Wichtige. Warum? Weil der Herr ist der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Und wir gehen nicht hin oder meinen, wir haben irgendwelche Kraft zur Heilung. Nein, vielmehr ist der Herr derjenige, der gesalbt ist. Und wir wenden nur an, was er getan hat und was er ist. Vielleicht haben wir das in der Vergangenheit niemals oder selten praktiziert, Aber wenn der Herr uns heute Jakobus öffnet und besonders gravierende Fälle in der Gemeinde da sind, dann müssen wir auch dieses Wort erfahren. Im Namen des Herrn, nicht in unserem eigenen Namen. Wir kommen nicht, weil wir einen Namen haben, dass wir besonders gut heilen können. Schicke Roland, er hat die Gabe der Heilung. Im Namen von Roland, funktioniert das? Ich glaube nicht. Es funktioniert nur ein Name. Im Namen des Herrn. So lass uns auch in unserem Gebet üben, im Namen des Herrn zu beten. In dem Gesalbten, mit dem Bewusstsein, dass er die Salbung hat. Und diese Salbung bringt hinein in den Dienst sogar. Daher habe ich vorher gesagt, es ist eine Wiederherstellung mit dem Leib Christi und mit dem ganzen priesterlichen Dienst. Das Öl, wir kennen es aus dem alten Bund, dort haben sie die Priester gesalbt, damit sie dienen dürfen in der Stiftshütte und im Heiligtum. Aber wenn uns schwerwiegende, gravierende Krankheit von diesem Dienst trennt, dann ist es gut, den Kranken nicht nur für ihn zu beten, sondern ihn mit Öl zu salben, aber in dem Namen des Herrn. Und nicht als ein großes Ereignis, sondern um die Gemeinschaft mit dem Priester, mit den anderen Priestern und der Priesterschaft ganz wiederherzustellen. Dass nichts dazwischen steht, den Dienst ganz auszuführen. Amen. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das ist nicht nur irgendein Gebet. So, wenn wir beten, lass uns nicht nur Worte machen, sondern es ist ein Gebet des Glaubens. Ich weiß nicht, ob wir immer Glauben haben, wenn wir etwas beten. Wir sagen es zwar mit den Lippen, weil es gut klingt, aber in unserem Herzen denken wir, das ist schwierig, ob das funktioniert. So ein Gebet kann Gott nicht hören. Es ist das Gebet des Glaubens. Wird den Kranken retten. Amen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wir haben das auch schon in der Vergangenheit gesehen. Ja, wo das Gebet des Glaubens Brüder, die sehr, sehr schwer krank waren, wieder aufgerichtet hat. Lob den Herrn. Aber nicht, um jetzt seiner Karriere nachzugehen oder noch schöneren Urlaub zu machen, sondern sich für den Priesterdienst hinzugeben. Denkt an Hiskia. Hiskia, der König war von Juda, der König von Juda war auch eine Zeit lang sehr krank. Sehr krank. Und eigentlich war er kurz vor dem Tod. Ja, aber er hat zum Herrn gebetet. Und er hat zu ihm gerufen und dann hat ihn Jesaja besucht. Er hat ihn nicht mit Öl gesalbt, sondern mit was? Feigenkuchen. Dasselbe Prinzip. Und Hiskia, lob den Herrn, wurde wiederhergestellt. Und der Herr hat ihn wirklich aufgerichtet. Und er hat ihm noch ein paar Jahre gegeben. Wie viele Jahre? 15. Lob den Herrn. Es ist gut, wenn der Herr jemand aufrichtet und er nochmal 15 Jahre bekommt. Aber du musst die 15 Jahre nutzen. Hiskia hat sie leider nicht sehr gut genutzt. Am Ende hat er seine ganze Schatzkammer und den Ort seines Geldes hat er eine Führung gemacht für Babylon, für die Babylonier und hat ihnen gesagt, komm, ich lade euch ein, ich zeige euch mein Reichtum. Und die Babylonier, oh, gerne, ich melde mich an zur Führung. Zeig mal, was du hast. Ich habe großes Interesse zu sehen, wie viel Geld du besitzt. Aber es war kein Museumsbesuch. Wir haben ein paar Jahre später haben sie es sich geholt. Und das hat Gott nicht gefallen. Das heißt, Gott hat diesen Mann wiederhergestellt. in der Hoffnung, dass er weiter vorangeht an dem Punkt, an dem er war, als er krank war. Aber der Hiskia hat diese Gelegenheit nicht genutzt. Nein. Am Ende war sein letzter Zustand schlimmer als dort, wo er krank war. Manchmal denkt man, es wäre besser, er wäre heimgegangen zu Gott. Oder nicht? In diesem Fall besser, weil danach ist er in die Grube gefallen. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Aber dann kommt noch ein Zusatz, den hätten wir vielleicht nicht geschrieben. Und wenn er Sünden begangen hat, wird es ihm vergeben werden. Warum macht Jakobus so einen Zusatz? Weil die Bibel zeigt uns, dass der Zusammenhang zwischen Sünde und Tod, dazwischen liegt die Krankheit. Krankheit gibt es nur deshalb, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. So in der Bibel sehen wir Sünde und daraus kommt Krankheit und das Ergebnis ist der Tod. Und es gibt Fälle, ja, wo diese Krankheit, jetzt ich mach mal kurz das Handy aus. Wir lassen uns nicht ablenken. Amen. Es gibt tatsächlich Fälle, wo die Krankheit mit der Sünde zusammenhängt. Sonst würde Jakobus das nicht verbinden. Manchmal hat tatsächlich Krankheit mit Sünde zu tun. Wir wissen oft nicht, was die Ursache von Krankheit ist. Wir schauen nur äußerlich, oh, jemand krank geworden und oh, sofort machen wir dies und das und sind ganz eifrig dafür, für ganz schnelle Heilung zu beten. Was? Das ist sicherlich fein und es ist gar nicht schlecht. Aber wir müssen sehen, manchmal benutzt Gott auch Krankheit, um Dinge zu behandeln, um Dinge zu heilen, die nicht unbedingt mit dem Leib zu tun haben, mit dem Körper, sondern auch innere Probleme. Das gibt es auch. Daher sagt Jakobus, wenn er Sünden begangen hat, wird es ihm vergeben werden. So die Quelle der Krankheit ist Sünde und danach kommt der Tod. Das bedeutet nicht, dass jede Krankheit immer sofort mit Sünde zu tun hat. Nein, das ist nicht immer der Fall. Ihr kennt auch die Geschichte von Johannes 9, ja, wo die Leute zum Herrn gekommen sind und wer hat gesündigt, dass dieser blind ist? Und er hat gesagt, niemand, weder er noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Diesen Fall gibt es auch. Es gibt beide Fälle in der Bibel. Deswegen ist es gut, wenn wir Jakobus lesen, dass wir auch diese Fälle in unserem Herzen und Bewusstsein bewahren, wenn wir mit so einem Fall konfrontiert werden. Aber sicher ist eines, und das ist auch meine Erfahrung, Krankheit, besonders schwierige Krankheit, ist für uns eine Warnung, dass wir nicht sündigen sollen. Ja, sollen das als Warnung nehmen. Und nicht nur gucken und allgemein für Heilung beten und denken, es wird schon alles wieder gut und ja, wir sind so mitgenommen und betroffen und so. Das ist fein, wir haben Mitleid mit allen Heiligen. Aber auf der anderen Seite sollen wir selber auch wissen, dass Gott Krankheit benutzen kann oder dass sie als Ergebnis von Sünde kommt. Das gibt es. Es muss nicht sein, aber es existiert. Aber Gott ist barmherzig. Gott ist so voller Mitleid, wie hier Jakobus sagt. Wenn dieser dann geheilt wird, dann werden ihm auch die Sünden vergeben werden. Das ist doch wunderbar. Lob den Herrn. Gott ist gütig und barmherzig. Aber wenn wir wieder gesund sind, lass uns nicht unsere Gesundheit zum Schlechteren dienen und uns von Gottes Vorsatz entfernen. sonst sind wir wie Hiskia geworden. Das wollen wir nicht. Bekennt deshalb einander eure Sünden. Amen. Und das wissen wir, dass natürlich das Bekennen von Sünde wird uns von der Sünde retten und uns wird vergeben. Es ist eigentlich sehr gesund, dass wir die Sünden bekennen. Wir sollen nicht die Sünden oder Schwachheiten für uns behalten, sondern wir sollen zu Gott kommen und sagen, Herr, an dieser Sache habe ich gesündigt. Es tut mir leid, ich tue Buße. Und wenn es zwischenmenschliche Probleme und Sünden gab, dann müssen wir auch einander die Sünden bekennen. Aber nicht, um jemanden bloßzustellen oder jemanden eins überzuziehen, sondern, was steht hier? Damit ihr geheilt werdet. Lobt den Herrn. Das Ziel ist Heilung. Und nicht nur Heilung im Leibe. Unsere Seele braucht auch sehr viel Heilung. Wir haben viele Gebrechen in unserem Selbst, in unserer Seele, die der Herr heilen möchte. Amen. Betet füreinander. Betet füreinander. Das ist so gut, dass wir diese Praxis haben in der Gemeinde. Damit ihr geheilt werdet. Denn die wirksame Bitte eines Gerechten vermag viel. Amen. Es ist so gut, dass Jakobus diesen Zusatz macht. Die wirksame Bitte eines Gerechten. Das ist natürlich ein Zitat aus Sprüche 15, Vers 29. Die wirksame Bitte eines Gerechten vermag viel. Und der Herr achtet darauf, ob wir seine Gerechtigkeit angezogen haben und sie auch erfahren. Es ist nicht, dass Gott einfach nur allgemein Gebet hört, sondern wir brauchen die Gerechtigkeit Christi. Ja, Paulus sagte in Philipper 3, ich will nicht erfunden werden in meiner eigenen Gerechtigkeit aus dem Gesetz, sondern in der Gerechtigkeit Christi. Wenn ich die Heiligen richte und mit meiner eigenen Meinung und Beurteilung nach meinem eigenen Maßstab so schnell bin, und meine eigene Gerechtigkeit anlege bei euch allen. Meint ihr, dass meine Bitte sehr wirksam werden wird? Morgens richte ich Rainer nach meiner eigenen Gerechtigkeit und abends bete ich in der Gebetsversammlung für Heilung. Vermag das sehr viel? Es vermag nicht viel, im Gegenteil, wir haben es gestern Abend gehört. Wir wollen nicht übel bitten. Wir wollen den Herrn anziehen und nicht unsere eigene Beurteilung haben bei so vielen Dingen. Und meine eigene Gerechtigkeit und meine Meinung zählt zu viel und die wende ich an. Nein, Paulus sagt, ich will die Gerechtigkeit Christi haben. Und die ziehen wir an. Und in dieser Gerechtigkeit Christi wird unser Gebet viel vermögen. So, wenn wir beten, wollen wir nicht einander schimpfen und richten und böse Gedanken haben. Nein, lass uns beten in der Gerechtigkeit des Herrn. Amen. Die wirksame Bitte eines Gerechten vermag viel. Lob den Herrn. Das ist eine Erfahrung, die müssen wir alle noch mehr machen. Amen. Und dann gibt Jakobus dieses wunderbare Beispiel von Elia. Vers 17. Elia war der größte Prophet aller Zeiten. Sagt er das hier? Er war wirklich der größte Prophet von allen. Aber das war nicht seine Definition von Elia. Er war ein Mensch wie wir. Wenn ihr an Elia denkt, an was würdet ihr denken? Oh, Elia, der große Prophet, der alle Baalspriester abgeschlachtet hat. Aber ich, kleines Würstchen, sitze hier in meinem Wohnzimmer. Und dass Gott Elia hört, das glaube ich. Aber mich, das heißt, ob ich jetzt bete oder nicht, das macht keinen Unterschied. Lass Christian beten. ich komme nicht zur Gebetsversammlung. Ob ich jetzt noch 5 Minuten dabei bin oder nicht, das spielt keine Rolle. Bin ja nicht Elia. Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir. Das ist die Ermutigung von Jakobus. Jakobus möchte uns sagen, glaub bloß nicht, dass Gott nur Elia hört. Haben wir nicht in Jakobus gelesen, es gibt kein Ansehen der Person? Ob du Elia heißt oder Rainer Fritz, spielt keine Rolle. Oder? Meint ihr, Gott hört nur Elia? Oder Paulus? Ja, wenn Paulus betet um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung, dann wumm, alle werden erleuchtet. Aber wenn ich bete, Jesus, ich gehe lieber ins Bett. Ich bin nicht würdig und einer mehr oder weniger spielt keine Rolle. Denke daran, Elia war genau wie wir. Er war nichts Besonderes. Wenn es darum geht, dass Gott Gebet hört, gibt es kein Ansehen der Person. Genauso wie bei Paulus, Petrus, wie alle Apostel. Gott hat sie gehört, aber nicht, weil sie Apostel waren, sondern weil sie im Glauben gebetet haben. Deswegen hat Gott sie gehört. So ist es egal, wie du heißt, wer du bist und woher du kommst. Schwester oder Bruder gleichermaßen. Lass uns üben, im Glauben zu beten. Und Gott wird auch dein Gebet erhören. 100%. Das steht hier. Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir und er betete inständig. Amen. Das soll uns ermutigen. Lob den Herrn. Lass uns solche sein, die beten im Glauben. Und was hat er gebetet? Er betete, dass es nicht regnen sollte. Wow. Dass es nicht regnen sollte. Manchmal beten wir auch, dass es nicht regnen sollte. Besonders, wenn wir einen Ausflug mit den Kindern geplant haben. Herr, ich möchte morgen eine Radtour machen mit Rainer. Bitte, lass es nicht regnen. Rainer, hast du schon mal so gebetet? Aber das war nicht der Grund, warum er für Sonnenschein gebetet hat, oder für den Nichtregen. Elia betete für Gottes Vorsatz. Er betet für Gottes Sache auf der Erde als ein Mensch wie du und ich. Das muss uns zeigen, dass jeder von uns, egal ob du eine Schwester bist oder ein Bruder, ein alt oder jung und berufstätig oder nicht, wenn wir im Glauben beten für Gottes Sache, Gottes Vorsatz, er wird uns erhören. Verachte nicht das Gebet der Heiligen. Auch nicht dein eigenes Gebet. Keine Minderwertigkeitskomplexe. Oder? Das brauchen wir auch beim Gebet. Der Herr wird uns hören. Glaube nicht, der Herr hört nur ein paar Brüder. Natürlich, es gibt Fälle, wie hier am Anfang, was wir gelesen haben, wo der Herr das Gebet der Brüder benutzt. Aber im allgemeinen Fall müssen wir sehen, Gott hört unser Gebet. Lass uns das wirklich erfahren. Aber lass uns sehen, warum Elia gebetet hat. Ich lese es am besten euch vor, warum er so gebetet hat. In 1. Könige 16, ab Vers 30, weil Elia hat ja zur Zeit von König Ahab gelebt. In Vers 30, in 1. Könige 16, dort lesen wir, und Ahab, der Sohn Omris, das war der König Israel, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Was macht ihr, wenn ihr euren König oder Kanzler oder Präsidenten seht, der tut böse was in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vorher waren? Augen zu? Mit denen haben wir nichts zu tun? Ich habe doch mit Ahab nichts zu tun. War es nicht genug, Vers 31, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Das heißt mit anderen Worten, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, dem Ahab, dem war es nicht genug, nur so zu sündigen wie Jerobeam. Der wollte noch besser sündigen. Der wollte noch mehr machen, was böse war. Ich weiß nicht, was ihr für ein Empfinden habt, wenn ihr eure Regierenden und unsere Regierenden anschaut. Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm. Oh. Herr Jesus. Sogar Isabel. Oh, Herr Jesus. Die Tochter Et-Baals. Götzendiener. Die Königin der Zidonier. Wir haben nichts mit Israel zu tun. Im Gegenteil. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Und Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und sogar Jericho haben sie wieder aufgebaut zu seiner Zeit. Oh Herr, ja. Was ist unsere Reaktion, wenn wir die Bosheit sehen, die Ahab und seine Königin machen? Lass uns sehen, was Elias Reaktion war. Es geht gleich weiter in 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbieter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das war der Grund, warum er so gebetet hat. Wenn ihr seht, was um uns herum geschieht, Gesetzlosigkeit, Bosheit, überall, die von Tag zu Tag schlimmer zu sein scheint und zu werden scheint. Was ist unsere Reaktion? Na, macht nichts. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Lass uns ihr Untertan sein und machen, was sie sagt. Alles okay, kein Problem. Hat das der Elia gemacht? Der Elia hat gesagt, so wahr der Herr lebt, es wird nicht regnen. Mit anderen Worten, er hat für das Gericht gebetet. Er hat nicht einfach zugeguckt, wie böse die Regierung der Ahab und seine Frau waren. Er hat wie Noah die Welt verurteilt. Er hat sie gerichtet. Es war ihm nicht egal. Gekämpft in den Gebeten. Jakobus sagt uns, er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Es steht nicht hier in 1. Könige, aber Jakobus hat es gesagt. Es war ein Kampf im Gebet. Er hat nicht einfach die Situation und die Lage um sich herum ignoriert. So, sein Gebet war ein Gericht des Herrn auf dieser Erde. Lob den Herrn. So ein Gebet brauchen wir auch. So, wenn wir zusammenkommen und der Herr zeigt uns verschiedene Situationen, was auch die Welt betrifft, denke nicht, dass die Gemeinde auch eine Verantwortung hat, das Gericht des Herrn auf dieser Erde auszusprechen. Ja. Im Psalm 110 heißt es, er streckt sein Zepter aus von Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Und die Gemeinde hat auch diese Verantwortung. Lob den Herrn. Und nach 3,5 Jahren hat Elia wieder gebetet. Ja, und dort in Kapitel 18 jetzt, wir können nicht aufs ganze Kapitel eingehen, aber den Schluss. In Vers 41 sagt Elia zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Habt ihr auch diesen Freimut? Wenn ihr betet im Glauben und mit dem Herrn solch eine Gemeinschaft habt, dann braucht ihr keine Angst zu haben, die Wahrheit zu reden. Es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Habt ihr schon mal den Menschen gesagt, die Zeit ist kurz, es rauscht. Es regnet bald. Das Gericht. Natürlich, an dieser Stelle ist es der Regen eine Erlösung für das Volk. Aber so wunderbar, wie der Elia dem Ahab begegnet. Ziehe hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und dann kommt, als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel. Das hat der Herr auch oft gemacht. Er ist auf den Berg gegangen. Und was hat er dort gemacht? Die Aussicht genossen. Oh, wie wunderbar, ich sehe so schön. Die Panorama. Nein, er hat gebetet. Er ging auf den Gipfel des Karmel, beugte sich zur Erde. Haben wir gestern Abend auch gehört, wofür wir Knie haben. Er beugte sich zur Erde, legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Das heißt, er hat sich wirklich gedemütigt vor Gott. Und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schau zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. Und so geschah es. Zweimal? Dreimal? Fünfmal? Wie oft, Manu? Siebenmal. Gib nicht so schnell auf im Gebet. Siebenmal. Manchmal beten wir zweimal, dreimal und dann schicken wir jemand und sagen, Simon, lies mal die Nachrichten. Nichts da, es ist nichts passiert. Oh, okay, der Herr hört unser Gebet nicht. Das ist unsere Reaktion. Gott sei Dank, wir haben so ein wunderbares Vorbild wie Elia. Er betete 7-mal. Lass uns wirklich im Gebet ausharrend sein, Paulus gesagt hat. Ausharrend im Gebet. Amen. Lob den Herrn. Und dann, und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Lob den Herrn. Manchmal gibt der Herr kleine Zeichen. Und die kleinen Zeichen, die der Herr uns gibt, dürfen wir nicht verachten. Selbst Elia hat nach einem Zeichen geguckt, was der Herr tut, ob der Herr sein Gebet hört, wann er es hört. Das heißt nicht, dass er abergläubisch ist und denkt, ich brauche unbedingt ein Zeichen, damit ich weiter beten kann. Nein, aber er hat dem Herrn ganz vertraut. Und im Glauben wusste er, wenn ich jetzt ein paar Mal dahin gehe und 7 ist eine vollkommene Zahl, das heißt so lange, bis es geschieht, dann kommt eine kleine Wolke. Es muss nicht immer ein großes, überwältigendes Zeichen sein. Manchmal ist es nur eine kleine Wolke. Aber diese kleine Wolke reicht aus für Elia, zu sagen, geh hin, sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Haben wir so einen Glauben? Und so einen Freimut und Zuversicht? Wunderbar. Das ist, wenn wir im Glauben beten, dann haben wir Zuversicht und Zweifel nicht. Der Herr wird seinen Vorsatz ausführen. Aber nicht ohne uns, nicht ohne Elia. Selbst der Bursche war dabei. Lob den Herrn. Selbst wenn wir ein Bursche sind, wir wollen auch gucken, was der Herr tut. Oder nicht? Wunderbar. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken. Amen. Und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Oh, Herr Jesus. Ich danke dem Herrn für so ein Beispiel. Lass uns wirklich lernen, dem Herrn so im Gebet zu dienen. Amen. Genau, und die letzten zwei Verse von Jakobus haben wir ja schon gemeinsam gelesen. Amen. Ich lese einfach nochmal vor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und jemand ihn bekehrt, so wisse er, dass der, welcher einen Sünder vom Irrtum seines Weges bekehrt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wenn wir solche Betende sind, wie wir hier gelesen haben, dann können wir auch jemand helfen, der von der Wahrheit abgeirrt ist. Lob den Herrn. Heute Abend machen wir weiter. Amen.